Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen schönen guten Tag zusammen. Was für ein jetzt schon geschichtsträchtiger 33. Spieltag liegt da hinter uns. Mal wieder lagen auch an diesem Wochenende Freud und Leid sehr nah beisammen. Doch bevor wir auf die Spiele vom Wochenende zurückblicken, grüße ich Fabi, den wir heute mal wieder aus dem Auto zugeschaltet haben. Grüß dich, Fabi.
Schönen guten Abend. Auf dem Weg nach Brandenburg erwischt er mich heute. Ah, ihr dürft mich begleiten, zumindest für die nächste Stunde.
Ja, und natürlich freuen wir uns auch, den Sören wieder mit dabei zu haben, der wahrscheinlich am Wochenende die ein oder andere Träne der Enttäuschung verdrückt hat. Aber ich hoffe, Sören, dass du die Tränen getrocknet hast und jetzt auch wieder einigermaßen bei Sinnen bist und bei Verstand bist und mit uns die Folge aufnehmen kannst.
Ja, moin. Ich bin wieder absolut zurechnungsfähig, also wir können starten.
Sehr schön, sehr schön. Ja, Fabi, ich würde vorschlagen, du hattest ja, erzähl mal, ein sturmfreies Wochenende mehr oder weniger, hattest ein rundum perfektes Sportwochenende für dich ausgeguckt und mit dem Topspiel am Samstagabend hast dich ja natürlich am meisten drauf gefreut. Ja, und ja, der Spielstand am Ende, jetzt noch nach Brandenburg, schlimmer hätte das Wochenende und jetzt der Start in die Woche für dich wohl nicht laufen können, ne?
Ach, so schlimm fand ich das gar nicht. Ja. Vielleicht zur Erklärung, ich hatte tatsächlich von Samstag auf Sonntag sturmfrei zu Hause und hatte den Samstag natürlich voll ausgekostet in Form von Bundesliga, zum Teil dann abschließend auch noch zweite Liga mit dem Spiel vom HSV. Bin daher in dem Sinne nicht zu kurz gekommen, war natürlich dann aber auch enttäuscht vom Ergebnis meiner Bayern.
Aber bist zumindest dadurch bestens informiert jetzt heute. Hast alles in dich hineingesogen und bist top informiert.
Hör mal, bin ich doch immer. Also von daher, das ist ja Business as usual. Weiß Sören kann das nicht von sich behaupten. Trotz doppelter Chance am Wochenende keinen Sieg eingefahren. Aber
ja, ich musste immer so ein bisschen an Sören denken bei seinen beiden Mannschaften. Ja, letztendlich war es ja auch, aber können wir ja gleich noch drüber sprechen.
Es sind ja nicht nur zwei Mannschaften, sondern es sind ja 4, 5, 6 Mannschaften wahrscheinlich. Hansa Rostock, Leicester.
Oh,
wie hat er noch alles?
Ja. Hansa Rostock hat Klassenerhalt klar gemacht.
Ajax haben wir noch.
Ja, Leicester sieht auch ganz schlecht aus jetzt. Habe ich heute mal die Tabelle gesehen aus England. Ne, da wird es auch wohl runtergehen. Aber sei es drum. Alles an diesem Wochenende waren die Blicke gerichtet gen München und gen München, sowohl bei den Bayern als auch in Augsburg am Sonntag. Ich würde vorschlagen, heute starten wir mal wirklich ganz oben, Fabi. Und ich hatte nur die zweite Halbzeit letztendlich live noch verfolgen können. Nimm uns doch mal mit ins Bayern-Spiel.
Also erstmal muss ich sagen, wenn du nur die zweite Halbzeit verfolgen konntest, hast du wahrscheinlich auch noch mehr davon oder mehr vom Spiel gesehen als so mancher Zuschauer, der im Stadion war.
Ja, wenn man so die Bilder gesehen hat, also die Parkplatzsituation beziehungsweise bei den Ausfahrten aus dem Parkhaus, da hat man wohl immer noch nicht nachgebessert, ne? Ist wohl immer noch nicht besser geworden.
Ja, können wir ja gleich nochmal drüber reden. Ja, was sagen wir zum Spiel? Es ging eigentlich gut los, die ersten 30 Minuten, vielleicht sogar auch, wenn man die erste Halbzeit fast im Gesamten sieht, dann war es auf jeden Fall eine sehr verdiente Führung oder eine verdiente Führung, so muss man sagen, weil die Leipziger zum Ende der ersten Halbzeit auch ihre zwei, drei Chancen hatten. Die ersten 30 Minuten gingen klar an die Bayern. Ja, zweite Halbzeit war es dann so, dass man eigentlich das Gefühl hatte, dass es irgendwie beide Mannschaften sich zumindest die ersten oder bis zum Gegentor, bis zum 1-1 eigentlich auch so ein bisschen neutralisierten. Das ging bei den Bayern wenig zwingend nach vorne. Die Leipziger aus dem Spiel heraus eigentlich jetzt auch nicht wirklich gefährlich. Und bis zu dem Eckball, der meines Erachtens unverständlicherweise dann auch zu einem Konter führt mit 4 oder 5 gegen 1. Folgerichtig fällt dann natürlich der Ausgleich. Dann war es aber auch so, dass ich bei dem einen oder anderen Bayern-Akteur, wie beispielsweise auch Thomas Müller bin, dass ich sage, so aus dem Spiel heraus war es jetzt auch nicht so, dass die Leipziger sich eine hundertprozentige nach der anderen erspielt haben oder wirklich auch massives Übergewicht hatten. Und dann führen eben wiederum ein individueller Blackout zu einem Elfmeter. Da gab es keine Diskussion. Ich glaube, es war unnötig. Muss man auch nicht das Bein so ausfahren. Und ja, ehrlicherweise war das der Punkt, habe ich zu dir auch schon mal gesagt, nach dem 2-1 war eigentlich für mich auch die Messe gelesen, weil dafür die Mannschaft einfach auch in den letzten Wochen und Monaten einfach den Eindruck einfach auch hinterlassen hat, bei mir zumindest, dass das Aufbäumen aktuell nicht möglich ist, was vielerlei Gründe hat. Zwei würde ich, glaube ich, tatsächlich ja ganz oben ansetzen. Einmal macht es für mich ein bisschen den Eindruck, dass es von der Fitness her oder von der körperlichen Seite her für die Mannschaft im Moment unmöglich ist, vor allem in der zweiten Halbzeit dann nochmal einen Gang höher zu schalten und sich dann eben auch ja, zu wehren. Und der zweite Punkt ist dann, glaube ich, einfach auch tatsächlich die Mentalität, dass in den letzten Wochen einfach auch der Eindruck entstanden ist, dass die Mannschaft mit Rückschlägen einfach wenig gut umgehen kann. Und dann war Folge richtig oder konsequent, oder die Konsequenz war dann letztendlich, dass Leipzig mit dem zweiten Elfmeter dann auch den Deckel drauf macht. Und ich glaube, es wäre jetzt müßig zu diskutieren, ob man den Elfmeter geben muss oder nicht. Am Ende des Tages war es dann einfach verdient, dass man 3-1 verloren hat, wenn man ja so wenig an Power, Engagement und auch vor allem Schnelligkeit in der zweiten Halbzeit auf den Platz bringt. So ehrlich muss man sein.
Ja, das stimmt. Ja, ich hatte ja schon vor 2-3 Wochen so das RB-Spiel so mit als Zünglein an der Waage so mit reingenommen, dass da die Bayern patzen könnten. Dass das jetzt aber gerade nach einer Führung dann doch noch so dahin schwingt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und gehen wir mal davon aus, das Spiel läuft normal, Sören. Nach dem 1-0 wäre nicht das erste Mal, dass dann so eine Bayern-Lawine eigentlich ins Rollen kommt. Die Chancen zum 2-3-0 waren ja eigentlich dann in der Folge auch da. Und wenn da 2-0 fällt, dann geht das Spiel ja sowieso in eine völlig andere Richtung, oder?
Auf jeden Fall. Ich glaube, bis zur Halbzeit hättest du 2-3-0 führen können müssen. Erst Ende der ersten Halbzeit kam Leipzig dann ein bisschen ja auch offensiver in Szene und das hat denen ja auch dann wirklich Selbstvertrauen gegeben. Und dann zweite Halbzeit war es ein ganz anderes Spiel. Da war Leipzig mutiger. Klar, dann leistest du ja halt so ein Konter. Und dann, da gehe ich auch mit Fabi, das ist für mich unerklärlich, dass du dann nach dem 1-1 so ja in gewisser Weise auch einbrichst, was die Mentalität betrifft, dass du dich irgendwie da gar nicht mehr so wirklich ja gegen wehrst. Ja, und dann verlierst du das Spiel, gerade mit Blick auf die zweite Halbzeit, glaube ich, mehr als verdient, weil du ja irgendwie nicht mehr in Tritt gekommen bist nach dem 1-1. Dass sich diese Mannschaft davon so verunsichern lässt, ist schon, ja, schon verwunderlich.
Ja, durch die Niederlage jetzt die allererste Heimniederlage jetzt zu Hause kassiert. Ja, und RB ausgerechnet dann den ersten Erfolg in München damit gefeiert. Aber ist schon eigentlich erschreckend, Fabi. So, und jetzt insgesamt schon das 8. Mal die Saison eine Führung aus der Hand gegeben. Letztendlich 5 Unentschieden, 3 Niederlagen daraus resultiert. Und es war ja jetzt nicht erst zum Ende der Saison. Es hatte sich ja auch schon oft am Anfang der Saison das eine oder andere Mal, dann kam es ja dazu. Also da jetzt nur die Fitness anzuführen, finde ich jetzt auch ein bisschen zu leicht, das zu sagen, oder?
Also ich, ja, vielleicht ist es zu einfach, aber ich denke, dass es mit Sicherheit auch einer der Gründe ist, den die Mannschaft einfach vom Eindruck her bei mir hinterlässt. Gleichzeitig muss man natürlich auch fairerweise sagen, dass mit Sicherheit die Meisterschaft jetzt nicht nur am Samstag verspielt wurde. Da wurde letztendlich die Pole Position ja verspielt, aber in Summe, wenn du dann die ganze Saison nimmst, zum Teil muss man ja ehrlicherweise auch sagen, im ersten Teil der Saison, also vor der WM, gab es ja auch schon mal so eine Phase von 2-3 Wochen, in der man ähnlich aufgetreten ist. Dann hat man sich sozusagen bis zur WM dann auch nochmal durchgeschleppt, fairerweise auch mit dem einen oder anderen wirklich guten Spiel. Ja, und seit der WM in der Rückrunde hat man ja eigentlich das Gefühl, dass über längere Zeit keine bis sehr, sehr wenig oder sehr, sehr wenig bis keine Konsequenz oder Konstanz, so muss man sagen, letztendlich auch vorhanden war. Und am Ende des Tages, wenn man, glaube ich, alles in einen Topf schmeißt, muss man auch sagen, dass ja, der FC Bayern in dieser Saison eigentlich auch nicht Meister werden darf. Trotz der unbestrittenen Qualität, individuellen Qualität, die in dem Kader steckt. Den würde ich mir auch im Zweifel nicht schlecht reden lassen, aber trotzdem anscheinend gibt es viele Sachen, die nicht zueinander passen. Und ja, die Konsequenz daraus ist dann eben, dass du ja, regelmäßig enttäuschende Ergebnisse einfährst.
Also ich glaube auch ganz fest daran, dass jetzt kommen ja so nach und nach so die ein oder anderen Sachen ans Licht. Jetzt unter anderem die 6 Wochen Pause zwischen WM und dem Rückrundenstart waren, dass 4 Wochen davon Pause waren und nur 2 Wochen trainiert wurde zum Beispiel. Aber ich glaube auch, dass gerade am Ende der Saison, Thomas Müller sagte, glaube ich, im Sportstudio war es am Wochenende, er weiß einige Gründe und weiß, woran es liegt, aber jetzt konzentriert man sich erstmal noch auf die letzten 2 Spiele und danach kann man über alles reden. Also ich glaube, da wird noch mehr ans Licht kommen.
Ja, ich meine, was halt natürlich schon auffällig ist, dass jetzt die letzten 1-2 Wochen, und, vielleicht können wir den Sören auch mal wieder dazu nehmen, bevor er am Schreibtisch einliegt. was halt auch noch dazu kommt, ich glaube, es verging ja kein Tag gefühlt die letzten Wochen, in dem natürlich auch von außerhalb, von extern über die Medien auch immer wieder neue Themen aufgemacht worden sind. Großteil war natürlich auch selbst verschuldet mit ja, dem eigenen Handeln. Aber egal, was man eigentlich liest, ja, gefühlt ist schon auch so eine gewisse Geilheit vorhanden von außen, da auch ein bisschen ja, aus dem einen oder anderen Thema ein bisschen mehr zu machen, als es eigentlich letztendlich ist. Dann hast du deine eigenen Problemchen noch im Verein. Dann wird die Führung ja in Frage gestellt, natürlich auch zu Recht zum Teil. Und dann führt das vielleicht auch noch ja, dazu, dass dann die Mannschaft sich in der einen oder anderen Situation halt ja, vielleicht auch ein bisschen verunsichert zeigt. Trotzdem darf das alles keine Entschuldigung sein.
Ja, gehe ich mit. Sören, wo würdest du da bei den Bayern ansetzen?
Ach, ja, ich glaube, dass in erster Linie die Mannschaft hätte sich in der Phase, in der es nicht lief, glaube ich, selber lösen müssen. Ich glaube, es ist nach wie vor einer der besten Kader, die Bayern so zusammen hatte. Ich glaube, da kann man Salihamidžić keinen Vorwurf machen. Die Qualität ist verrückt gut, aber die Frage ist eben, ob die Mannschaft sich so zusammengefunden hat. Es gab einfach viele Themen. Klar, Sadio Mané nicht auf seiner Stammposition häufig gespielt, verletzt gewesen. Ich glaube, dass wenn er fit ist, nach wie vor auch die Bundesliga definitiv kaputt schießen kann. Aber ja, ich glaube, in der Phase, in der es nicht lief, viel von außen kam, hätte es die Mannschaft selbst lösen müssen. Und das hat die letzten Jahre, glaube ich, auch eigentlich funktioniert, wenn es nicht lief. Führungsspieler waren da, haben die Sache selbst geregelt. Und das hatte man irgendwie in dieser Saison nicht wirklich das Gefühl. Also an der Qualität kann es nicht liegen, darf es nicht liegen. Und viele Themen, die dann eben von außen reinkamen, das ist bei Bayern immer so klar gefühlt, aber diese Saison mehr. Auch viele Themen, die einfach Quatsch sind. Aber ich glaube, im Endeffekt hätte es die Mannschaft selbst regeln müssen. Aber ja, da sieht man, glaube ich, oder einer der Gründe ist eben, dass diese Mannschaft vielleicht nicht unbedingt ja, so zusammenpasst, was ja, das Miteinander angeht.
Ist ja schon beängstigend eigentlich, dass Thomas Tuchel ist, hat er glaube ich 8 oder 9 Spiele jetzt, ist seit ja, längerer Zeit, der jetzt auch schon da kennt, die Mannschaft und teilweise jetzt auch schon Fabi wirklich ratlos wirkt, ne? Wenn man sich so seine Interviews am Ende der Spiele anhört. Er weiß, woran es liegt, aber er sagt ja auch, die erste halbe Stunde war gut, mehr aber auch nicht, ne? Vielleicht zum 2-0 vielleicht dann noch, aber mehr als gut war es dann auch nicht. Und danach hat er ja zig Sachen angesprochen, die da bei den Bayern überhaupt nicht gut gelaufen sind, ne?
Ja, also, absolut. Also ich meine, ich kann das ja teilweise auch nachvollziehen. Ich glaube, er ist in der Situation, hat er ja, glaube ich, auch nach dem Spiel gut erklärt. Er hatte eine ganze Woche die Mannschaft beisammen, die Intensität im Training, ja, der Spirit, alles war vorhanden. Du gehst in das Spiel rein, du hast ein Heimspiel, es geht um alles. Das muss ja auch nochmal erwähnt werden. 33. Spieltag, ja, und letztendlich wäre das sozusagen ja, ein Stück weit ja, der nächste große Schritt oder vielleicht der wichtigste Schritt zur Meisterschaft gewesen. Da musst du eigentlich keinen mehr in der Kabine motivieren, glaube ich. Oder? Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig.
Ja, da sollte die Eigenmotivation eigentlich bei jedem, auch wenn es dann vielleicht die 11. Meisterschaft wird, definitiv vorhanden sein. Ne?
Ja, ich meine, am Ende des Tages, so fair muss man natürlich auch sein, für den einen oder anderen wäre es die 1. Meisterschaft gewesen. Für den einen oder anderen im Kader natürlich die ja, zigfachste. Aber am Ende des Tages muss jeder Sportler den Anspruch haben, am Ende auch einen Titel zu gewinnen. Und dann musst du natürlich auch am 33. Spieltag im Topspiel unser Flutlicht förmlich brennen. Und das hat die Mannschaft halt komplett von A bis Z am Samstag vermissen lassen.
Ja.
Und deswegen kann ich auch gut nachvollziehen, dass Thomas Tuchel dann in dem Sinne am Ende des Tages auch ziemlich ratlos ist. Weil man hört es ja aus jeder Ecke. Wie gesagt, das Training, die Intensität, alles vorhanden und ja, und die Mannschaft bricht vollkommen ein. Und das ist natürlich ein ganz schlechter Mix, würde ich behaupten.
Ja. Ja, komm, um jetzt mal hier bei den Bayern einen Cut zu ziehen. So, und jetzt geht es noch am letzten Spieltag nach Köln. Und ich glaube, da werden die Bayern auch nochmal vor eine ziemliche Herausforderung gestellt werden. Ne? Sind ja auch so die ein oder anderen Dinge beim FC, ne? Unter anderem Verabschiedung da von Horn und Jonas Hector, volles Stadion. Der FC kann frei und unbeschwert aufspielen. Ja, klar, die Bayern werden alles versuchen nochmal. Ne?
Ja, aber ich glaube auch, dass es jetzt erstmal so sein wird, dass die Kölner, wie du schon richtig sagst, es geht da auch, dass es ein guter Saisonabschluss wird. Die werden alles reinwerfen und von daher würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass Bayern dieses Spiel leicht gewinnen wird. Sie werden alles versuchen. Ich glaube, sie wollen sich auch nichts vorwerfen lassen. Aber ich glaube, muss schon ehrlich sein, dass das jetzt auch das Thema gegessen ist. Also Dortmund wird sich das nicht mehr nehmen lassen zu Hause und in Köln muss Bayern dann eben auch erstmal gewinnen. Ja, ich glaube, dass sich das... dass die Meisterschaft sich schon entschieden hat.
Ja, du hast es gerade angesprochen, der BVB hat jetzt alles in den eigenen Händen. Der BVB, ja, nutzt die Steilvorlage am späten Sonntagnachmittag und gewinnt in Augsburg am Ende doch durch einen ziemlich oder sehr souveränen Auftritt, eigentlich durch einen nie gefährdeten 3-0-Sieg, oder?
Ja, lange Zeit schwer getan, was aber auch zu erwarten war. Ich glaube, Augsburg in solchen Spielen rufen sie auch alles ab, gerade vor heimischer Kulisse. Aber dann muss man schon sagen, mit längerer Spieldauer BVB sehr konzentriert und haben dann auch in den entscheidenden Momenten die Tore gemacht. Mal wieder überragender Sebastian Haller, Julian Brandt überragend. Also das war ja verdient und wirklich auch meisterlich, würde ich schon fast sagen.
Ja. Kubek hatte da in der ersten Halbzeit schon die eine oder andere große Chance von den Dortmundern ja noch vereiteln können. Und Fabi, die rote Karte hast du ja dann zwischenzeitlich mal geschrieben, war dann definitiv so mit Spiel entscheidend. Ich hab es mir nochmal angeguckt. Muss man da rot geben? Ich weiß es nicht hundertprozentig.
Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass die rote Karte für Augsburg natürlich auch den Dortmundern in die Karten gespielt hat. Weil ich glaube, es ist, so wie Sören aussagt, kann es an dem einen oder anderen Tag durchaus unangenehm sein, in Augsburg zu spielen. Das haben sie ja die ganze Saison über gezeigt. Und dann hast du natürlich auch noch den Druck dazu. Deswegen war es mit Sicherheit kein einfaches Auswärtsspiel. Trotzdem war jedem bewusst, dass es zwingend sein muss vom ersten Moment, dass du gewinnen musst. Und ja, klar, und dann die rote Karte spielt natürlich den Dortmund dann vollends in die Karten, weil wenn du eine Stunde lang in Überzahl spielen kannst, mit natürlich dem Gewissen, dass du sowohl qualitativ als auch individuell die bessere Mannschaft bist, ja, dann wird es natürlich einfacher. Und ich glaube, da stimmen wir auch alle in den Tenor mit ein. Ob es eine rote Karte war, ja, das ist dann schon interessant, glaube ich, zu diskutieren, weil ich sage, es war ja sozusagen, wie nennt man das, eine Zange?
Ja, genau. Ja. Wobei Luca ja schon mehr gezogen hat am Trikot, ne?
Klar, also ja, irgendwie kann man es rechtfertigen, weil er wahrscheinlich durch gewesen wäre. Aber bin zu wenig Schiedsrichter, Sören ist das ja mehr, also der schwarze Mann, der das vielleicht besser beurteilen kann.
In Zweifel fragen wir Manuel Gräfe, glaube ich, den twittert dann.
Ja, aber ich meine, das sind zwei Leute auf gleicher Höhe und dann von der Notbremse. Wahrscheinlich muss man dann einfach auch sagen, Bayern-Fan, halt die Klappe, es war eine rote Karte. Und das muss man dann wahrscheinlich auch so hinnehmen.
Oder ja, was auf jeden Fall. Da muss man so hinnehmen. Am Ende hat der BVB da die Nerven bewahrt, hat sich da nicht von der Spielweise von den Augsburgern anstecken lassen und provozieren lassen, hat ruhig den Stiefel weiter runtergespielt nach dem 1-0, hat es dann ja auch nochmal fast ja, gute 25 Minuten gedauert, bis das 2:0 dann und dann auch endgültig dann die Entscheidung gefallen war. Ja, im Stile einer ja, Spitzenmannschaft. Die letzten 4 Spiele auswärts der BVB ja nicht so erfolgreich gewesen und jetzt endgültig, wo es drauf ankommt, endlich dann die Chance genutzt, an den Bayern vorbeigezogen. Vielleicht noch ein kleiner Blick zu den Augsburgern, Sören. Die letzten Wochen ja schon das ein oder andere Mal das verpasst, die Punkte zu holen. Und wir können ja mal ein bisschen schon mal rechnen und durchgehen die Spiele von kommender Woche. Wenn es ganz schlecht läuft, könnte es den FCA auch noch erwischen, ne?
Absolut, ja. Also wenn der VfB jetzt nächste Woche gewinnt und der VfB Bochum auch, also wenn es ganz blöd läuft, kann Augsburg eben auf den 16. rutschen. Ich hatte es nicht unbedingt für möglich gehalten. Ich glaube, sie hatten vor, wann war es, 3-4 Wochen ungefähr den Sieg gegen, ich meine, es war Stuttgart, wo man gedacht hat, okay, sie haben keine Probleme mehr, was den Klassenerhalt betrifft. Aber wir haben es ja letzte Woche gesehen, Tobi, in Bochum. Das war eine Mannschaft, die jetzt irgendwie auch keine Lust hatte, noch irgendwie Fußball zu spielen. Also wirklich erschreckend. Klar, gegen Dortmund kannst du im Prinzip nur gewinnen. Die Leistung war jetzt am Wochenende auch in Ordnung bis zu dem 0-1. Aber sie müssen aufpassen. Am besten wäre natürlich dann ein Punktgewinn in Gladbach. Die wollen allerdings natürlich auch nochmal so einen guten Saisonabschluss haben. Also wenn es ganz blöd läuft, dann stehen sie plötzlich auf Rang 16 und keiner weiß wieso, weil diese Mannschaft von der Qualität und vom Geld, was drinsteckt, glaube ich, will auch nicht unbedingt was mit Platz 16 zu tun haben.
Nee, das stimmt. Lass uns da mal überraschen. Ja, dann rutsch mal ein bisschen weiter nach hinten, nach den ersten 3 Plätzen, Freitagabend. Ja, es war ein geschichtsträchtiger Abend am Freitag. Nils Petersen, der Super-Joker der Bundesliga, machte in seinem letzten Heimspiel auch nochmal ein Türchen, mit dann 34. Joker-Tor. Es war ein Abend, Fabi, so wie der, ja, wie sagt man, der Fußballgottes nicht besser hätte schreiben können, ne?
Ja, also es war auf jeden Fall gefühlt ja, ein vorgegebenes Märchen, was sich letztendlich bewahrheitet hat. Kann man ihm ja letztendlich auch in dem Sinne nur gönnen. Und am Ende des Tages, wenn wir auch über das Fußballspiel reden wollen, ja, muss man definitiv sagen, dass es ein ordentliches Freitagsspiel war. Also das hat man auch schon mal ganz anders. Ja, ist doch so, oder nicht?
Ja, definitiv. War auf jeden Fall eins der besseren Sorte, ja.
Und gleichzeitig würde ich auch behaupten, dass klar, die Freiburger den Wolfsburgern ein bisschen mehr Spielanteile überlassen haben, beziehungsweise Ballbesitz. Aber in Summe dann auch effektiver und verdient auch die 3 Punkte einstreicht.
Schönes Wort. Guck mal, da hat er den ganzen Tag viel überlegt. Ja, die Freiburger dominante Mannschaft gewesen, effizienter vom Tor gewesen. Am Ende 2 Einwechselspieler mit Christian Günther, der, glaube ich, auch, wie war die Zahl jetzt nochmal, glaube ich, letztes Mal vor 2 oder 3 Jahren von der Bank kam. Ja genau, 2016, 17 das letzte Mal von der Bank kam. Und Nils Petersen machen da das 1 und 2-0 innerhalb von 4 Minuten. Und ja, die Wolfsburger mit einem ja, mehr als harmlosen Auftritt auswärts. Wird jetzt für die Wolfsburger auch nochmal relativ knapp werden. Kommendes Wochenende gastiert die Hertha dann noch in Wolfsburg. Mal schauen, ob das dann noch für einen internationalen Platz für die Mannschaft von Niko Kovac reicht, die Frankfurter Eintracht ja auch noch im Rücken haben.
Kann mir noch jemand erklären, was Höfler in der 93. Minute durch den Kopf ging?
Der wollte, glaube ich, schon ein bisschen früher in den Urlaub fahren.
Okay.
Oder hatte keine Lust mehr nach Frankfurt zu fahren, ich weiß es nicht.
Ist also das war ja für mich vollkommen unverständlich. Ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht, als ich das gesehen habe. Wenn es jetzt andersrum von einem Wolfsburger aus Grund von Frustration passiert wäre, dann hätte ich vielleicht noch ja, ein Stück weit, ja, obwohl, dann hat man eigentlich auch kein Verständnis, weil es einfach nur dämlich ist, wenn man ehrlich ist.
Ja, das stimmt. Aber an dem Abend war das dann, glaube ich, auch nur noch Nebensache. Das ganze Stadion feierte dann auch noch zum Schluss weiterhin Nils Petersen und ja, den wird man vermissen. Christian Streich hatte ja auch Tränen in den Augen, ne? Also muss er wohl auch menschlich ein astreiner Kerl gewesen sein. Ich meine, wir kennen ihn jetzt ja auch nicht erst seit gestern. Ist ja schon viele Jahre in der Bundesliga aktiv. Mal schauen.
Persönlich.
Persönlich. Ehemaliger Nachbar gewesen. Deswegen. Ja, und mit dem Sieg der Freiburger setzte, beziehungsweise die Freiburger setzten mit dem Sieg am Freitagabend Union Berlin am Samstag bei der TSG Hoffenheim gehörig unter Druck. Ja, und am Ende hat sich das gelohnt. Union verliert bei der TSG Hoffenheim, die mit dem 4-2-Erfolg dann auch endgültig nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben werden, unter Druck. Und jetzt gehen beide letztendlich punktgleich in den letzten Spieltag, sodass es wirklich ja, nochmal spannende 90 Minuten auf für beide werden, wer dann Platz 4 einnehmen wird und dann in der kommenden Saison Champions League spielen wird.
Warte mal, wie war das nochmal, wenn Freiburg sich für die Champions League qualifiziert, gibt es einen Satz Trikots, oder?
Gibt es einen Satz Trikots? Ich habe aber noch den
Oh.
Nachsatz vergessen, dass ich mir die Beflockung für die jeweiligen Spieler bei euch aussuche.
Okay.
Ja, Fabi als ich kann ja schon mal ein bisschen vorweggreifen, Fabi als Wunderfuß, würde ich da Richtung Vincenzo Grifo gehen. Ja, und bei Sören bin ich doch so ein
Jetzt
bisschen.
hast du den einzigen Spieler, den Sören vom SC Freiburg kennt, den gibst du mir.
Nein, 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 nein. Also so vom Einsatz her und von der Besonnenheit und Sören ist ja auch eher jemand, der von der ruhigen Sorte ist, würde ich so
Höfler.
Richtung Ginter oder so gehen.
Das ist auch ein cooles Trikot, ja.
Ne?
Tatsächlich. Es sind ein
Weiß nicht.
paar dabei, tatsächlich, wenn ich Freiburg-Fan
Ne?
wäre.
Ne?
Wäre schwer, glaube ich, da denjenigen rauszusuchen, den ich gerne hinten drauf haben würde.
Ja, aber so vielleicht auch sonst, ich glaube, ehemaliger Bochumer mit Gregoritsch vielleicht sonst noch. Ja, vielleicht auch.
Nee, muss
Nee?
nicht unbedingt
Muss
sein.
nicht
Nee,
unbedingt sein,
der
ja.
der Österreicher ist nicht so beliebt bei mir.
Ja, okay. Ja. Aber die Unioner an dem Wochenende einen ziemlich schwachen Auftritt abgeliefert. Zu spät wach geworden, individuelle Fehler. Diego Leite wohl einen richtig rabenschwarzen Tag erwischt, kann man wohl so sagen. Ja, Union jetzt achte Saisonniederlage kassiert, alle acht Niederlagen auswärts kassiert. Ja, wird spannend werden nächste Woche.
Fairerweise muss man sagen, dass in der zweiten Halbzeit das Spiel schon nochmal deutlich besser war, der Unioner, als in der ersten Halbzeit. Man hatte dann auch ja schon auch die eine oder andere Gelegenheit, wirklich zurückzukommen ins Spiel. Der Anschluss kam dann, oder das zweite Tor, 2:3, kam dann einfach auch ein Stück weit zu spät. Dann musst du natürlich aufmachen. Und ja, und Hoffenheim hat halt in den Situationen vor allem auch ja, bei den Toren einfach auch gezeigt, dass halt in der gewissen Hinsicht schon auch Qualität in der Mannschaft steckt. Dann kommt natürlich auch die Effizienz mit dazu. Und am Ende muss man wirklich sagen, war es ein verdienter Sieg der Hoffenheimer.
Ja, gerade in der ersten Halbzeit Union enorme Probleme gehabt, überhaupt offensiv stattzufinden, überhaupt gar nicht hinten durchgekommen. TSG das wirklich richtig brutal gut verteidigt und ja, vorne auch sehr effektiv gewesen, hat dann natürlich auch von den Stellungsfehler bzw. der verunglückten Kopfballrückgabe von Diego Leite da profitiert, wo Bebu da dazwischen spritzt und natürlich das Foul, was er dann noch begeht an Baumgartner, wo Kramaric den Elfmeter dann zum 2:0 reinmacht. Ja, da bist du als Spieler natürlich auch komplett verunsichert, ne?
Ich glaube halt einfach auch, was bei dem Spieler dazu kam, Sören, wir haben es ja parallel miteinander geguckt, also zur selben Zeit. Was man halt, glaube ich, auch schon sagen kann, dass ja, das ein Stück weit clever war von den Hoffenheimern, den Unionern halt auch wirklich ja, ein bisschen mehr den Ball zu überlassen. Weil
Ja.
ich glaube, das ist einfach auch nicht die Stärke der Unioner, wirklich spielbestimmend zu sein, das Spiel in die Hand zu nehmen, wirklich mehr Spielanteile zu haben, dann spielerisch Lösungen zu finden. Das ist eine Sache, die, glaube ich, die Unioner einfach nicht so gern machen. Dann hast du auf der anderen Seite natürlich auch schon eine wirklich starke Effizienz der Hoffenheimer, die, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt auch ja, die Tore gemacht haben. Und trotzdem kann man irgendwie vom Eindruck her den Unionern dann in Summe auch, glaube ich, keinen Vorwurf machen, weil sie ja vor allem dann auch, wie vorhin schon mal angesprochen, in den zweiten 45 Minuten ja wirklich versucht haben, auch nochmal den Druck hochzuhalten. Sie hatten ihre Chancen und hatten dann einfach auch in der einen oder anderen Situation wenig Spielglück auf ihrer Seite.
Ja.
Ja, und dann führt das eben dazu, dass du am Ende des Tages dann halt auch gegen eine Hoffenheimer Mannschaft auswärts 4:2 eine auf den Deckel bekommst.
Ja, bei der TSG vielleicht hervorzuheben, noch André Kramaric ein richtig gutes Spiel gemacht. Ne? zwei Tore, ein Assist, hat jetzt auch wieder 12 Tore auf dem Konto, dafür, dass er ja mehrere Spiele da wirklich überhaupt nicht abgeliefert hat, wo die TSG ja die Schwächephase da hatte über, ich glaube, weiß nicht, 10, 12 Spiele, wo sie nicht gepunktet hatten. Ja, aber du hast gerade angesprochen, Fabi, bei Union liegt es ja nicht, wenn sie das Spiel machen müssen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht nochmal so ein Transfer wäre, so ein Baustein wäre, wo die Unioner vielleicht nochmal ein Augenmerk drauf legen werden, wo sie vielleicht dann ja, so ein Upgrade zur kommenden Saison machen werden, um vielleicht dann auch mal spielerisch sich da gerade im Mittelfeld dann wieder noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Ne?
Isco.
Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So. Ja, eine Mannschaft, die auch weiterhin noch um Europa kämpft, Sören. Das Spiel kannst du dir jetzt gerne mal vornehmen. Bayern für Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach.
Ja, super. Du meinst beiden absoluten Lieblingsteams. Ja, auf jeden Fall. Zwei unterschiedliche Halbzeiten, würde ich sagen. Erste Halbzeit hatte Leverkusen eigentlich gefühlt alles im Griff. Und in der zweiten Halbzeit würde ich das Wort auch nehmen, was du gerade gesagt hast, Moral. Die war da, die hat Gladbach gezeigt, wobei sie natürlich dann, ich glaube, beim Anschluss, glaube ich, war es dann natürlich auch mit viel Mithilfe der Leverkusener. Dann haben sie es in der Endphase auch ein bisschen besser gemacht. Wie gesagt, zwei unterschiedliche Halbzeiten, von daher würde ich schon sagen, Unentschieden geht in Ordnung, für Leverkusen zu wenig, weil sie dann eben auch mit einer 2-0-Führung das komplett dann auch hergeschenkt haben.
Ja, verschenkte zwei Punkte auf jeden Fall für Leverkusener, die wahrscheinlich, wo man aber auch in der zweiten Halbzeit, fand ich zumindest, schon gemerkt hat, dass sie das Spiel davon vom letzten Donnerstag noch irgendwie so ein bisschen mit in den Knochen hing. Ne? Die Schlacht da gegen Rom, wo es 0-0 ausgegangen war und müssen nach dem 2-0 kurz vor der Halbzeit, da haben sie noch die Chance zum 3-0, dann passiert da bei Gladbach gar nichts mehr. Und du hast es ja gerade selber gesagt, holen die Gladbacher dann mit zwei haarsträubenden Fehlern dann auch wieder komplett ins Spiel zurück, verpassen es dann auch da zwischenzeitlich wieder vielleicht auf 3-1 zu stellen. Für Gladbach ein gewonnener Punkt auf jeden Fall, um weiter ein bisschen ruhiger da ins letzte Heimspiel zu gehen. Wie es da in Gladbach dann weitergeht, Fabi, wird, glaube ich, auch mehr als interessant werden. Die RP hatte ja letzte Woche, kam plötzlich der Artikel von wegen, Farke stände auf jeden Fall zum Ende der Saison dann auf der Straße, sage ich jetzt mal. Und mal schauen, wie es da in Gladbach weitergeht.
Ja. Das war auf jeden Fall, denke ich, eines der schlechteren Spiele des Spieltags. Also von der fußballerischen Qualität her würde ich sagen, dass es maximal von der Spannung tatsächlich dann auch gelebt hat, das Spiel. In Summe einfach schade, glaube ich, für die Leverkusener, weil, wie du auch schon sagst, früher die Möglichkeit im Spiel da war, den Sack zuzumachen, dann hättest du den sechsten Platz ja mehr oder weniger so gut wie sicher gehabt.
Genau, ja.
Klar. Trotzdem befindest du dich nach wie vor noch in der Pole Position, was natürlich ein Spiel, was hoffentlich von unserer Sicht aus extrem intensiv sein wird in Bochum, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Richtig, ja.
Und von daher nach wie vor befindest du dich in der Pole Position. Ich glaube Platz 6, alles was dann nach oben hin geht Richtung Platz 4, 5. War dann auch zu weit weg nach der verkorksten Hinrunde. Von daher bist du wahrscheinlich von den Erwartungen her absolut im Soll. Klar, dann kommt noch ärgerlich hinzu den Donnerstag. Da muss, glaube ich, jeder den Leverkusen dann einfach auch gewünscht haben, dass sie in der Runde weiterkommen. Das war meines Erachtens zum Teil wirklich mehr als nur nervig, was die Römer da gespielt haben. Klar, es wird den einen oder anderen geben, der es einfach nur als clever bezeichnet, aber das ist schon die hässliche Seite des Fußballs.
Ja, wäre nicht das
Erste. Also, ja. Moment. Also da muss ich jetzt einspringen, denn...
Okay, und ich habe genau gewusst, dass du jetzt mit irgendwas kommst und ich werde dir sofort, wenn du fertig bist, den Spiegel vorhalten. Das kann ich dir versprechen.
Also die alle Zuhörer und selbstverständlich auch die Zuhörerinnen werden sich sicherlich noch an viele Folgen erinnern, wo ihr von dem Spielstil von Atletico Madrid geschwärmt habt. Ja, von diesem Verbrechen am Fußball eigentlich habt ihr geschwärmt. Und jetzt redet ihr genau das, was Rom in Perfektion gemacht hat. schlecht, aber das, was Atletico letzte Saison in der Champions League teilweise angestellt hat, mit drei Bussen hinten drin und Theatralik ohne Ende, redet ihr jetzt schlecht. Also da muss ich sagen, nur weil es Italiener sind, das ist nicht passend.
Also ich glaube, man kann es kurz machen. Es war einfach nur der Wille von José Mourinho, egal wie das Spiel irgendwie da durchzukommen. Die Art und Weise kann man geteilter Meinung sein, Fabi, glaube ich. Die Bayern haben ja, Sören hat es gerade angesprochen, sowohl mit Atletico als auch mit Mourinho schon in den letzten Jahren das ein oder andere Mal schlechte Erfahrungen gemacht. Dass diese Art Erfolg hat, haben wir auch in den letzten beiden Jahre des Öfteren bei Union Berlin gesehen, mit dieser defensiven Art Fußball. Also alles schlecht ist daran, glaube ich, auch nicht. Ne? Man muss sich dann halt immer die Frage stellen, warum es dann nicht eine gute Mannschaft schafft, da mal durchzukommen letztendlich. Oder?
Ja, also grundsätzlich habe ich ja gesagt, es mag den einen oder anderen geben, der sagt, der Erfolg gibt in dem Falle der AS Rom oder der Roma recht. Ja. Mir ging es aber mehr darum, dass ich natürlich ein Fan des deutschen Fußballs bin und schon gern ein Europa-League-Finale mit deutscher Beteiligung gesehen hätte. Und dass da verdammt viel Show und Theatralik passiert ist am Donnerstag, ist ja, glaube ich, jedem klar. Also
ja, das war schon
deswegen ist es dann natürlich auch so, dass man dann vielleicht auch nochmal persönlich ein Stück weit mehr sich über die Spielweise ärgert, weil es natürlich auch ein großer Wunsch war, ein Europa-League-Finale mit deutscher Beteiligung zu sehen.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber gut, jetzt ist es so.
Jetzt ist es so, richtig. Aber um dich zu trösten, Fabi, wird bestimmt mit Sicherheit auch in der nächsten Saison den einen oder anderen Sonderzug der Leverkusener geben. Von daher, vielleicht kommen wir da nochmal mit dem Carsten dann zusammen. Ob es ein internationales.
Zum Finale. Wo findet das denn statt nächstes Jahr?
Da haben wir jetzt ja noch eine halbe Stunde Zeit, da können wir ja gleich mal ein bisschen googeln. Aber bevor da anfängst zu googeln, Fabi.
Ich muss Auto fahren, ich kann nur nach vorne gucken und wertvollen Input geben.
Ach so, okay, sehr schön, sehr schön. Ja, eine andere Mannschaft, die am Wochenende auch Grund zum Jubeln hatte durch ein 1:1. Der Befreiungsschlag ist geglückt. Die Bremer gewinnen nach vier Heimniederlagen zuletzt, holen sie einen Punkt gegen den ersten FC Köln und damit haben sie den Klassenerhalt gesichert, Sören.
Ein bisschen länger gebraucht als eigentlich nötig. Muss wirklich sagen, die Bremer können sehr stolz sein, einfach auf die Saison, die sie gespielt haben als Aufsteiger. Gefühlt ja in dieser Saison eigentlich gar nicht so wirklich in Abstiegsnot geraten. Ich fand auch in den letzten Wochen kam viel von den Medien, ja, wackelt Bremen jetzt nochmal, aber ich muss sagen, dass ich da gar kein schlechtes Gefühl hatte. Die Mannschaft hat auch nach einer schlechten Phase eigentlich relativ stabil gewirkt. Ole Werner macht hervorragende Arbeit und von daher auch jetzt gegen Köln, das war teilweise auch ein Spiel, wo man wirklich sagen muss, dass Bremen besser war, dann hatte Köln wieder bessere Phasen, aber der Klassenerhalt ist absolut verdient und ich bin jetzt gespannt auch, wir haben jetzt, ich glaube heute sogar mit Kovnacki von Fortuna den ersten Neuzugang schon vorgestellt, wie die Mannschaft nächste Saison aussehen wird. Ohne Füllkrug, ohne Dux, Fragezeichen. Aber diese Saison war richtig gut von Bremen und definitiv auch eine Bereicherung für die Liga.
Ja, profitieren auf jeden Fall von der sehr, sehr guten Hinrunde. Die Rückrunde waren zwar oft gute Spiele bei, aber halt meistens nicht viel Zählbares bei rumgekommen. Du hast gerade gesagt, Kovnacki kommt auf jeden Fall. Es hat jetzt zugesagt, hat ja auch unter anderem bei Union, bei TSG Hoffenheim stand er auch auf dem Zettel. Aber dass bei den Bremern am Kader auf jeden Fall was passieren muss, dass da auch eine, wie sagt man, Blutauffrischung stattfinden muss, da werden sie nicht drum rumkommen. Und mit dem Klassenerhalt hat sich auch der Vertrag von Ole Werner nochmal wieder verlängert. Bleibt auf jeden Fall spannend. Als Aufsteiger, erste Saison überstanden, auf jeden Fall, Gratulation, aber jetzt kommt wieder der Satz, ne, mit dem zweiten Jahr. Schauen wir mal. Die Transfers, die sie tätigen, müssen auf jeden Fall definitiv sitzen. Ja, und Fabi, der erste FC Köln hat gezeigt, dass sie sich dadurch, dass sie ja auch den Klassenerhalt gesichert haben, weiterhin voll reinhauen. Ich glaube, konnte man auch erwarten von der Mannschaft von Steffen Baumgart und nicht so Larifari-Auftritt hinlegen.
Den können sie nächste Woche oder diese Woche Samstag hinlegen. Hätte ich absolut überhaupt nichts dagegen. Ich meine, wird Sören leicht widersprechen, weil ich glaube, vor allem in der ersten Halbzeit waren die Kölner schon das bessere Team, glaube ich, gegen Bremen. Offensiver, ein bisschen zielstrebiger. Aber gut, am Ende des Tages, ich glaube, das ist das Spiel, wo es um Werder Bremen geht, mit dem 1:1 den Klassenerhalt gesichert. Ich stimme auch mit ein, dass die Erwartungshaltung gegenüber einer Bremer Mannschaft dann manchmal meines Erachtens vor allem medial viel zu hoch war. Nach wie vor Aufsteiger. Und wenn man mal ehrlich ist, im Vergleich zu den Mannschaften, die sie in der Tabelle hinter sich lassen, hatte man bei Bremen selten das Gefühl, dass letztendlich spitz auf Knopf steht. Und für mich eigentlich auch schon seit 1, 2, 3, 4 Wochen eigentlich klar war, dass die Bremer die Klasse halten werden.
Okay. Gut. Die Klasse nicht gehalten hat, Sören. Die Hertha steht als erster Absteiger fest, steigen zum 7. Mal in die 2. Liga ab. Waren zum letzten Heimspiel nochmal 70.000 gekommen. 10.000 waren aus Bochum mit angereist. Sah lange Zeit sehr gut aus für die Hertha. Die erste Halbzeit gehörte dem VfL Bochum. Hatten da auch einige gute Chancen durch Asano und Hofmann jeweils per Kopf da in Führung zu gehen. Ja, dann ging die Hertha durch Tussar in Führung und der VfL Bochum am Ende feierte den Ausgleich da schon fast wie den Klassenerhalt. Wir hatten auch kurz geschrieben, konntest jetzt so nicht verstehen. Bei dem Spiel hätte man schon deutlich mehr machen müssen eigentlich und mit dem Dreier nach Hause fahren sollen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, gerade nach dem Heimspiel gegen Augsburg hatte ich auch persönlich das Gefühl, dass jetzt einfach diese Riesenchance da ist, in Berlin den Klassenerhalt klar zu machen. Ich gebe dir recht, die Anfangsphase war in Ordnung vom VfL. Ein paar Chancen waren definitiv da. Aber dann muss ich schon sagen, hat sich das Spiel in die Richtung von Hertha gekippt, die sich auch, muss ich doch sagen, aufrecht auch an diesem Tag verabschiedet haben aus der Bundesliga. Hatten ja dann nach dem Einzel auch sehr, sehr, sehr viele Kontermöglichkeiten. Wenn da ein bisschen besser ausgespielt wird, dann kann es auch 2 oder 3 nur stehen. Da hatte der VfL sehr, sehr viel Glück, der in dieser Phase dann auch sich kaum Chancen erspielt hat. Und dann, wie es so ist, in den letzten Minuten, alles wird nach vorne geworfen. Ich glaube, Oliver Christensen hat es ja nach dem Spiel gesagt, wir haben es versäumt, diese Flanken besser zu verteidigen, weil jeder Ball natürlich dann in die Box von Hertha geflogen ist. Und irgendwann war dann ein Kopf da zum 1-1. Ich glaube, aus VfL-Sicht oder als Fan, muss ich sagen, war ich ein bisschen schockiert, wie die Spieler gefeiert haben. Ich glaube, die Erleichterung, klar, ein Punkt, der ist wichtig, keine Frage. Aber die Art und Weise, wie dann teilweise schon gefeiert wurde, als wenn man den Klassenerhalt klar gemacht hat, leicht befremdlich hat es gewirkt, denn du hast jetzt eine Riesenaufgabe vor dir mit Leverkusen. Es kann ganz, ganz blöde laufen nächstes Wochenende. Du musst gewinnen, du darfst dich auf nichts anderes verlassen. Und Leverkusen will sicherlich auch gewinnen, ist klar. Also da ist jetzt noch ein Riesenfragezeichen dran, ob der direkte Klassenerhalt gelingt. Die Chance war in Berlin, glaube ich, größer als jetzt am kommenden Wochenende gegen Leverkusen. Und kurze Hertha, ich glaube, unter Pardai hat sich die Mannschaft ordentlich präsentiert. Der Rückstand war dann einfach auch zu groß. Und dann in den entscheidenden Spielen, wie zum Beispiel auch gegen Köln, so unterzugehen. Es geht jetzt in erster Linie, glaube ich, auch darum für Berlin, dass sie irgendwie die Lizenz bekommen für die 2. Liga und dann wirklich auch mit den eigenen Jungs ein bisschen Erfahrung dazu, wirklich Stück für Stück wieder dahin zu kommen, wo sie hingehören, nämlich die Nummer 1 zu sein in Berlin. Es wird ein langer Weg, ein sehr langer Weg. Aber ich bin auch recht optimistisch, dass es jetzt auch mit Pal Dardai, auch wenn es immer wieder der Name ist, auf den es zurückfällt, dass es da aufwärts geht.
Ja, Buchmann kann wahrscheinlich dann wirklich nur die positive Heimbilanz da, 23 von 32 möglichen Punkten haben sie zu Hause geholt. Ist vielleicht noch so ein Strohhalm, wo sie sich dann klammern können, aber was natürlich extrem reinhaut, ist das miese Torverhältnis.
Ja. Ja, du musst gewinnen. Also ich glaube, von Unentschieden darfst du dich nicht verlassen. Du musst gewinnen. Und das gegen natürlich so eine offensiv starke Mannschaft wie Leverkusen. Also das wird brutal schwer.
Fabi, hat der Sören gut zusammengefasst? Oder möchtest du noch was zur Hertha oder zum VfL sagen?
Also zur Hertha muss ich, glaube ich, nicht unbedingt noch irgendwas sagen. Weil gefühlt, wenn es um die Hertha geht, schlafen mir die Füße ein. Und ja, zum VfL Bochum, ich glaube, am Samstag war ein Sieg Pflicht. Und du hattest ja wirklich eine große Möglichkeit, dir eine signifikant bessere Ausgangssituation am letzten Spieltag zu schaffen, weil du wusstest, es wird gegen Leverkusen gehen. Du wusstest, dass es auch ja gegen eine Leverkusener Mannschaft geht, für die es auch noch um ziemlich viel geht, weil tatsächlich ja auch ja das Rausrutschen aus den Europa-League-Plätzen auch noch möglich ist. Ja, das macht es in Summe natürlich nicht unbedingt einfacher. Und deswegen glaube ich, dass man ja natürlich auch so ein leichtes spielerisches Übergewicht hatte, vielleicht auch vor allem in der ersten Halbzeit, aber dann hätte ich mir eigentlich vorgestellt im Vorfeld des Spiels, dass viel, viel mehr kommt. Also vielleicht dann auch ein bisschen mehr Emotionen im Spiel, ein bisschen mehr Feuer, aber das haben die Bochumer am Samstag dann einfach auch ein Stück weit vermissen lassen. Und ja, am Ende des Tages, ich meine, wir hatten es ja in unserer Gruppe auch schon mal, dass dann in der 92. Minute oder wann auch immer der Treffer fiel, so frei jemand zum Kopfball kommen darf.
Richtig, ja.
Das ist natürlich schon dann auch, ja, würde ich jetzt sagen, fast außergewöhnlich auf Bundesliga-Niveau. Ja, aber das musst du dann dankbar annehmen. Und jetzt geht es ja wirklich darum, am Samstag irgendwie das hinzubekommen, dass du dreifach punktest, weil ich glaube, alles andere wird auch nicht reichen.
Das stimmt. Ja, und eine Mannschaft, die hinter dem Bochumer noch immer in Lauerstellung ist und auch immer noch so ein bisschen Hoffnung hat, vielleicht dann doch noch zumindest auf einen Relegationsplatz zu springen. Je nachdem, wie das Spiel dann läuft, wie die Konstellationen am Wochenende laufen, sind die Schalker. Es war am Wochenende das ausgerufene Endspiel. Alles konzentrierte sich schon seit ja, eigentlich mehreren Wochen auf das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, das letzte Heimspiel zu Hause. Super Choreo in der Arena, die Stimmung richtig stark. Ich hatte die erste Halbzeit übers Radio verfolgt. Ja, und ging auch super los für die Schalker. Erste Minute, sofort ein Freistoß, Kopfball, Terodde, ja. Alle flippten aus und sah ja schon wirklich gut aus für die Schalker da. Ja, und mit zunehmender Spielzeit kam die SGE dann auch immer besser ins Spiel. Und ja, ärgerlicherweise ist nicht das erste Mal, dass es ihm passiert. Ja, schwerer Patzer von Schwolo im Schalker Tor. Völlig unbedrängt, freie Sicht auf den Ball, lässt dann Kamada-Schuss durchflutschen. Wenn man sich die Gesichter der Schalke-Spieler angeschaut hat, manche haben noch mal kurz aufgemuntert, aber so ein Salazar, der war natürlich außer sich. Also das darf beim besten Willen nicht passieren. Nerven hin oder her. Ja, und dann läufst du dann in der zweiten Halbzeit sogar noch einen Rückstand hinterher, wo die Schalker es aber auch selber schuld sind. Da sind sie mit 5 Leuten im 5-Meter-Raum und da war es Tuta, glaube ich, kommt da frei zum Kopfball. Danach wieder Moral gezeigt. Polter war eingewechselt worden, macht den 85. 2-2. Auf jeden Fall verdienter Ausgleich und auch danach weiter nach vorne gespielt. Die Schalker diese Saison ja schon das eine oder andere Mal in der Nachspielzeit dann noch den Dreier geholt, hat jetzt am Wochenende leider nicht gereicht. Und ja, jetzt müssen die Schalker am kommenden Wochenende nach Leipzig fahren. Da kann man jetzt natürlich ein bisschen hin und her rechnen und überlegen, RB ist sicher auf Platz 3 mit den Gedanken, vielleicht beim Pokalfinale, vielleicht geht da was. Werden mit Sicherheit so um die 15.000 Schalker auf jeden Fall wieder ihre Mannschaft unterstützen in Leipzig. Und ja, vielleicht passiert ja wirklich noch ein königsblaues Wunder. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Es hätte auf jeden Fall gewonnen werden müssen, ne?
Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, wobei ich auch vom Gefühl her sagen muss, dass Schalke durchaus die Möglichkeit hat, in Leipzig zu punkten, eben weil, wie du schon sagst, also Leipzig hat jetzt das DFB-Pokalfinale, Platz 3 ist sicher. Also ich glaube schon, und vor allen Dingen mit den Fans, die mitreisen, dass du da Möglichkeiten hast, auch einen Punkt zu holen, wenn nicht sogar 3, aber ich geh mit, das war das Spiel, ähnlich wie beim VfL. Wo du sagst, da hättest du gewinnen müssen. Und klar, ein Punkt ist besser als keiner, aber 3 wären schon wesentlich besser gewesen.
Ja, und mit dem Dreier, Fabi, hätten die Frankfurter, wären die auch gerne bestimmt zurück nach Frankfurt gefahren, ne? Wären sie punktgleich mit den Wolfsburgern gewesen, 49 Punkte. Die Frankfurter müssen jetzt am kommenden Wochenende auch auf jeden Fall gewinnen, wenn sie wirklich noch auf Rang 7 rutschen wollen, ne?
Ja, also ich glaube, in Summe zusammengefasst, war das die oder der dankbare Gegner auf dem Silbertablett serviert, speziell nach dem frühen 1-0. Dann hat man das Spiel ja unglücklich natürlich ein bisschen aus der Hand gegeben. Und ja, trotzdem hatte man das Gefühl, dass die Schalker ja begriffen haben, wie der Abstiegskampf funktioniert. Ich glaube, da kann man ihnen keinen Vorwurf machen. Am Ende reicht es aber nicht zu 3 Punkten, weil ich glaube, dann brauchst du auch noch mal ein bisschen mehr Qualität in deiner Mannschaft. Und ich glaube, das Maximum haben sie dann in Summe auch rausgeholt. Am Samstag jetzt in Leipzig kann man nur hoffen, dass der Mythos sich bestätigt, dass die Mannschaften, die Bayern in der Vorwoche schlagen, in der Woche danach letztendlich ein bisschen Probleme haben. Es wird unfassbar schwierig, weil wenn das eintrifft, was normalerweise eintreffen müsste und die Leipziger einigermaßen Normalform haben, dann sind sie qualitativ einfach zu stark, dass die Schalke im Gegenzug was entgegenzusetzen haben. Von daher wird es ganz, ganz schwer, dort wirklich was Zählbares mitzunehmen.
Mhm. Ja, und am Sonntagnachmittag, Sören, hat der VfB Stuttgart von allen Ergebnissen am meisten profitiert, hat selber in Mainz 4-1 gewonnen und damit natürlich ja richtige Big Points eingefahren und hat jetzt selber im letzten Heimspiel zu Hause gegen ihren alten Trainer Pellegrino Matarazzo und die TSG Hoffenheim alles selbst in der Hand. Unterm Strich hatte mit Fabi am Sonntag auch kurz geschrieben, was mit den Mainzern die letzten Wochen los ist. Jetzt 4 Spiele am Stück zuletzt verloren, 13 Gegentore kassiert. Ja, verdienter VfB-Sieg.
Auf jeden Fall. Riesenkompliment an Sebastian Hoeneß. Der hat es geschafft, auch in so dieser ja verhältnismäßig kurzen Zeit aus der Mannschaft das rausholen, was sie auch kann. Also sie ist unglaublich offensiv stark. Und jetzt auch gegen Mainz. Ich glaube, sie lagen vielleicht nicht zu Unrecht mit 1-0 zurück, aber dann hast du kurz vor der Halbzeit das wichtige 1-1 gemacht. Zweite Halbzeit war dann schon ein anderes Spiel, war der VfB die bessere Mannschaft, absolut verdient gewonnen. Ich glaube, sie haben jetzt mit Hoffenheim auch einen Gegner, wo man sagen muss, das ist definitiv möglich, die Klasse zu halten. Ich glaube auch daran, dass der VfB drin bleibt, dass sie jetzt auch am Wochenende gewinnen. Ja, und zu Mainz, ich glaube, spätestens so, als sie gemerkt haben, okay, wir können internationale Plätze vielleicht doch nicht mehr erreichen, ist da so irgendwie der Stecker gezogen worden, das ist ja viel zu wenig. Versaut man sich auch so ein bisschen die positive Stimme auch rund um Mainz, weil man hat ja schon das Gefühl, auch die Fans, Euphorie ohne Ende. Und das geht jetzt so ein bisschen flöten. Ich bin mal gespannt, wie sie jetzt nächste Woche in Dortmund auftreten, ob sie da so eine Reaktion zeigen. Aber die letzten Wochen waren schwach und vom VfB kann man nur den Hut ziehen im Moment.
Mhm. Aber alles in allem, Fabi, kann man ja trotzdem, können wir ja ruhig schon jetzt bevor das letzte Spiel gespielt wird, schon von einer guten Mainzer Saison widersprechen. Das ein oder andere Mal die Favoriten geärgert, dann hast du auch mal wieder Spiele dabei gehabt, wo du dich fragst, wie kann das passieren? Und auch jetzt am Wochenende, ne? Ich meine, offensiv haben ja viel versucht, waren feldüberlegen, aber der VfB immer wieder gefährlich über Konter. Und dann auch eiskalt die Konter ausgespielt. Und die Mainzer halt auch im Abschluss des Öfteren mal Pech gehabt, ein paar Mal am starken Bredlow gescheitert. Alles in allem, glaube ich, meckert keiner jetzt über die Saison. Vielleicht mit ein bisschen Glück wäre vielleicht ein internationaler Platz möglich gewesen, aber ich glaube, das wäre zu vieles Guten auch gewesen.
Ich glaube, der Kicker hat es am Wochenende mal ganz gut zusammengefasst. Da war nämlich ein Artikel, der in eine ähnliche Richtung geht, und zwar, dass man in Summe natürlich irgendwo zufrieden sein kann, weil man war absolut gesicherter Mittelfeldplatz trotzdem. Und das ist eben auch Teil der Wahrheit. Die letzten 3-4 Wochen nach dem Sieg gegen die Bayern, entsteht ein anderer Eindruck ein bisschen, glaube ich, weil du viele Spiele wirklich teilweise unter deinen Möglichkeiten, wenn man es so nennen will, gespielt hast. Du hast eine Schlappe nach der anderen bekommen. Jetzt ein Heimspiel gegen den VfB mit 4-1. Tut auch richtig weh. Und klar, jetzt fährst du am Wochenende nach Dortmund. Und sind wir mal ehrlich, was wir, glaube ich, alle drei denken, was dort passieren ist. Du kriegst dann nochmal eine richtige Packung mit. Ja, dann ist es natürlich kein persönlicher Abschluss der Saison, wo man trotzdem dann eben auch feststellen musste, wie du auch sagst. Es war mehr drin. Und wenn du natürlich die Möglichkeit hast, auch vielleicht international ja, in den Tabellenrängen zu schnuppern, dann tut es in Summe dann am Ende schon mehr weh, als dass du dich dann nächsten Samstag über eine ordentliche Saison freuen kannst.
Hm. Ist natürlich mehr als undankbar, dann am letzten Spieltag dann mehr oder weniger wahrscheinlich der Spielball vom Borussia Dortmund zu sein. Ne? Also ich meine, die Dortmunder jetzt hier, die Statistik waren, glaube ich, von möglichen 17 Heimspielen. Jetzt, wenn sie gewinnen gegen Mainz, haben sie 15 Heimspiele gewonnen. Hat unentschieden gegen die Bayern und dann die Niederlage gegen Bremen in der Nachspielzeit. Ja, Heimmacht BVB. Fabi hat ja vorhin schon durchklingen lassen, er geht nicht davon aus, dass die Bayern noch vorbeiziehen werden. Das Ding ist durch. Mag eure Meinung noch, Champions League Platz Nummer 4, Fabi Sören, Freiburg oder Union?
Freiburg.
Freiburg in Frankfurt und Union musste gegen, den hatten wir Union nochmal am letzten Spieltag, Union gastiert, war, nee, zu Hause glaube ich sogar, ne? Oder?
Ja, Heimspiel.
Gegen Bremen, okay. Hm. Fabi, was meinst du?
Gehen mit Freiburg.
Ist auch mit Freiburg. Ja, wir hatten ja die Woche auch schon mal geschrieben, also ich würde mich auch mehr für Freiburg, glaube ich, freuen.
Ja, ich würde auch gerne ein Trikot haben. Also.
Ach ja, stimmt, stimmt. Ja, guck mal da. Guck mal. Könnt ihr euch dann auch die Wünsche äußern, ob es das Heimtrikot oder Auswärtstrikot werden soll und dann, dann schauen wir
das
mal.
Das Lilane, oder? Das Ausweichtrikot.
Boah. Ja, wir schauen dann mal. Ja, und wer steigt direkt ab?
Ui.
Ja, also du kannst jetzt nichts Falsches sagen eigentlich.
Aha, du weißt, natürlich hoffe ich, dass der VfL direkt sogar die Klasse hält, aber ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Dementsprechend würde ich mich auch ja zur Not mit Platz 16 anfreunden.
Mhm. Da würde ich sogar mitgehen. Ich glaube auch, dass der VfL Bochum in die Relegation geht. Schalke wird ja leider direkt runtergehen, so leid es mir tut für meine Schalker Freunde. Und ja, der VfB wird sich retten. Und bei dir, Fabi?
Ja, es ist natürlich ähnlich. Ehrlicherweise tut es mir ein bisschen weh, wenn die Schalker runtergehen. Aber ich denke, die Ausgangssituation ist klar. Schalke geht runter und Bochum muss in die Relegation.
Mhm. Und wahrscheinlich dann auch gegen den HSV. Ne? HSV hat Sandhausen, ja. Und Heidenheim hat ja dann
Regensburg.
Tabellen 17, also...
Ich weiß nicht, also ich habe schon auch die Heidenheimer gesehen, die haben sich natürlich auch lange Zeit wirklich schwer getan. Und es ist natürlich auch eine außerordentliche Drucksituation, die du da natürlich hast. Klar, aber es spielen ja beide gegen die feststehenden Absteiger. Also Regensburg ja theoretisch noch die Möglichkeit, aber bei dem Torverhältnis ist, glaube ich, da die Messe auch gelesen, wenn man ehrlich ist. Ja,
aber
komm, ich schmeiße jetzt mal ein paar Risikosachen raus. HSV gewinnt, Heidenheim spielt unentschieden.
Ah, das wäre so schön. Der HSV kann sich dann in der Relegation wenigstens nicht blamieren. Wäre natürlich super, wenn der HSV direkt hochgeht und nichts gegen Heidenheim jetzt oder so, aber...
So wird es kommen.
Wenn sich dann in der Relegation Bochum oder so dann gegen Heidenheim durchsetzt, wäre, glaube ich... Ja, im Sinne der Bundesliga würden sich, glaube ich, auch viele freuen, wenn der VfL dann auch noch ein weiteres Jahr in der Liga bleibt. Ne? Schauen wir mal. Fabi, wie sieht's aus? Wie sieht's denn aus bei den Frauen? Die verspielen auch noch ihre Tabellenführung am letzten Spieltag, oder?
Nee. Tatsächlich war das ja ziemlich spannend, weil die Wolfsburgerinnen sich ja auch extrem schwer taten, ja. Auswärts beim SV Meppen. In der Nachspielzeit dann das erlösende Siegtor geschossen haben. Die Bayern allerdings ja torlos sich getrennt hatten von Leverkusen. Aber am letzten Spieltag gegen Potsdam mit die Meisterschaft klargemacht. Und eine Meisterschaft muss ja auch nach München kommen.
2 Punkte Vorsprung gehen sie im letzten Spieltag. Da müssten da schon, Torverhältnis spricht auch für die Bayern Frauen. Also,
Nee.
Also reicht kein Unentschieden?
Unentschieden wird nicht reichen.
Ah, okay. Ja, mal schauen, ob da wenigstens dann ein Titel noch nach München geht. So.
Wer weiß, wir könnten ja mal den letzten Spieltag tippen.
Der Frauen.
Nein, der Männer.
Ja, können wir gerne machen. Alle Spiele durch, meinst du, oder?
Also komm, mein Kopf und eigentlich alles in mir sagt, Dortmund wird ein Schützenfest abliefern, Meister werden. Dann muss man auch so fair sein als Sportsmann und gratulieren. Natürlich bin ich Bayern-Fan und hau jetzt mal einen raus und sag, mit ganz großer Hoffnung wird es 2-2 in Dortmund und ein schmutziger 1-0-Sieg der Bayern mit einem schlechten Elfmeter in der Nachspielzeit, den Joshua Kimmich verwandelt.
Oh,
Bayern wird Meister. Aber glaub mir, in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, glaube ich schon selber nicht mehr dran.
Ja, komm, ich nehme auch mal zwei Spiele. Die Gladbacher verabschieden sich im letzten Heimspiel mit einem 4-0 gegen den FCA. Lars Stindl mindestens mit 2 Toren. Beeindruckende Karriere geht dann in Gladbach zu Ende, wechselt ja dann nach Karlsruhe. Und Niko Kovac gewinnt auch sein letztes Heimspiel mit den Wolfsburgern gegen die Hertha. Und die Wolfsburger kommen auch nächstes Jahr mit auf die Europapokalbühne. Komm, so, und was nimmst du noch?
Ja, dann nehme ich natürlich Bochum-Leverkusen unentschieden. Und ja, Schalke spielt auch unentschieden gegen Leipzig. Das heißt also, dass der VfL in die Relegation muss gegen den HSV.
Ah ja, okay. Nicht schlecht. Dann lassen wir uns mal überraschen, wie es denn so kommt. So, ein vorletztes Mal in dieser Saison der Gewinner des Spieltages. Möchte ich heute anfangen, bevor mir den irgendjemand wegnimmt. Ist für mich Chris Führig. Nach seiner Einwechslung 2 Vorlagen, 1 Tor erzielt, nochmal für Aufschwung gesorgt in der Offensive der Stuttgarter. Für daher mein Mann des Spieltages.
Für mich der VfB Stuttgart, ja, klarer Gewinner des Spieltags und hat die Klasse meiner Meinung nach jetzt schon sicher.
Ja, und für mich gibt es eigentlich keinen klareren Gewinner des Spieltags als Borussia Dortmund.
Und das über deine Lippen, hör mal.
Das war nicht das erste Mal, dass der BVB bei mir Gewinner des Spieltags war, um ehrlich zu sein. Und das könnt ihr jetzt auch nicht bestreiten, stimmt's?
Nein, das haben wir alles noch dokumentiert. Das stimmt, das stimmt.
Eben, aber wie gesagt, sich jetzt tatsächlich ja, den ganz, ganz wichtigen Sieg eingefahren. Normalerweise darf jetzt eigentlich auch nichts mehr schief gehen. Soll dann eben auch so sein, dass der BVB dann die Meisterschaft auch einfährt. Und wenn man dann am Ende des Tages oder am Ende des 34. Spieltags ganz oben steht, dann hat man es, egal was zuvor war, einfach auch verdient. Und das bringt der Sport dann eben mit sich, dass man dann eben auch so fair sein muss und alle Glückwünsche und Gratulationen ins Ruhrgebiet schicken muss.
Genau, genau. Und das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Nächsten Samstag die fette Neuner-Konferenz. Alle Spiele zeitgleich. Lassen wir uns mal überraschen.
Schau dir das an, oder?
Ich muss mal schauen. Ich werde wahrscheinlich muss mir mal einen Pub raussuchen, was die Bundesliga zeigt in Glasgow. Und da werde ich versuchen, das in Schottland zu verfolgen.
Ich werde um 3:30 mein Handy beiseite legen. Nichts anschauen, nichts wissen wollen und dann um circa 17.30 Uhr aufs Handy gucken.
Ja. Lügen konnte er noch nie. Ja, und du, Sören?
Ja, Standard. Also Kaffee, Kuchen, Bochum-Trikot an und dann wird natürlich mitgehofft.
Gut, dann schauen wir mal, ob sich das Daumendrücken dann gelohnt hat. Und ich würde vorschlagen, wir hören uns dann nach dem 34. Spieltag am Montag, ist ja ein Feiertag. Ja. Können wir dann in aller Ausführlichkeit dann den letzten Spieltag auch nochmal bequatschen. Und ja, eine schöne Restwoche euch noch. Fabi?
Ja, der hat gerade erst angefangen.
Ja, du weißt, als städtischer Angestellter, den Freitag zählt man nicht, deswegen, also nur noch 3 Tage, von daher
ganz. Vor allem kommen ja jetzt wieder 2 kurze Wochen danach, oder?
Richtig.
Nächste Woche ist ja Pfingstmontag und dann in der Woche danach ist ja wieder so ein.
Genau.
sehr, sehr arbeitnehmerfreundlicher Feiertag am Donnerstag.
Richtig, richtig.
Und wir feiern ja auch.
Es gibt ja auch noch was zu feiern. Genau. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, aber die Auflösung dazu folgt dann noch.
Ach so, dürfen wir jetzt noch
da greifen wir noch nicht vorweg, Fabi. Das machen wir noch nicht. Da lassen wir noch ein bisschen.
Aber wir schmeißen uns in Schale. So viel können wir uns schon mal, so viel können wir schon mal verraten.
Genau, genau. Wir wissen nur noch nicht, welches Trikot wir anziehen.
Ja. Und ob am Ende des Tages ein Kalender für alle Unterstützer und Fans des Podcasts rauskommt.
Richtig, mit den besten Sprüchen der Saison 22/23. Schauen wir mal.
Wobei ich tatsächlich die Anekdote muss ich noch loswerden. Ich habe ja zu Weihnachten eine wunderschöne Müsli-Schale bekommen mit unserem Logo des Podcasts. Leider hat die Spülmaschine das Logo
zerstört.
Abgespült.
Okay, das werde ich.
Nur noch eine weiße, blanke Schale. Also wollte mich nur darum bewerben, dass es im Dezember, wenn es das nächste Weihnachtsgeschenk gibt von euch, gerne nochmal eine Müsli-Schale.
Ich glaube, ich werde das mal in die Druckerei weiterleiten, dass da die Qualität ein bisschen zu wünschen übrig gelassen hat und dass man da doch dann bitte beim nächsten Versuch ein bisschen an der Qualität arbeiten muss, ja? Geb ich so weiter.
Es war voller Stolz, meine Müsli-Schale, die ist jetzt nur noch in Backen weiß.
Okay, werde ich weiterleiten. Gut, in diesem Sinne, Fabi, einen
schönen Abend.
Gute Fahrt noch, komm gut.
Vielen Dank.
In Magdeburg.
Ja, Dankeschön. Euch eine schöne Woche, schönen Abend.
Genau, bis dahin mal.
Ciao.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.